Du hast das.
Ich habe, ja. Ja, heute geht's weiter mit dem Buch hier, Eine Frage der Ehre. Ich will mich aber erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Kröger, ich bin 56 Jahre jung und jetzt kommt das Wichtigste, ich bin ein Mann Gottes. Und ich fange erst mal richtig an, den Weg Gottes zu gehen, weil es mir Spaß macht, weil er gut ist und weil wir doch alle vorangehen wollen. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich beten, weil der Sieg wird vorher schon im Gebet errungen. Und ich habe viel gebetet, das könnt ihr mir glauben. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt hier. Es ist eine Zeit der Offenbarung. Du willst jedem dein Wort zeigen, was möglich ist. Du willst jeden berühren. Du willst heute, dass jeder Entscheidungen trifft, näher zu dir kommt. Und dafür bin ich dir einfach dankbar. Ich bin schwach und je schwächer ich bin, umso stärker bist du. Und dafür danke ich dir einfach, Herr. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir sind berufen, Prinzen und Prinzessinnen zu sein. Das ist der Wille des Vaters für uns. Aber jetzt kommt folgende Frage. Ist dir das bewusst und lebst du auch danach? Zusammenfassung vom letzten Sonntag vom Uwe. Uwe hat davon gesprochen, dass wir keine Bettler sind, sondern Kinder des Allerhöchsten. Und wir dürfen auch keine Bettlermentalität in uns haben. Über Gefangene und Gebundene, das müssen wir jetzt erkennen. Denn dann können wir auch davon frei werden. Erster Punkt, Namen geben Identitäten. Nicht Namen sind irgendetwas, sondern sie geben Identitäten. Wir tun uns damit vereinen. Bezeichnungen und Namen sind prophetische Erklärungen, welche die Identität einer Person festlegen. Hier spreche ich von einem geistigen Prinzip und das ist die Wahrheit. Ob du es annimmst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Weil Worte, Namen sprechen für sich. Gehen wir doch erst einmal ins Wort. Wir schauen uns mal die Geschichte von Jakob an. Die kennt ja jeder, aber ich will trotzdem darauf eingehen. Bild 1, Sina. Jakob. Das bedeutet der Name. Betrüger. Eigentlich negativ. Und das begleitet den das ganze Leben lang. Egal, wo er hinkommt, jeder steht wie bei ihm auf die Stirn geschrieben. Betrüger, Betrüger. Was ist in seinem Leben passiert? Nun, er betrug andere und was war das Endresultat daraus? Er wurde auch betrogen. Saat und Ernte, ist ja ganz logisch. Zusammen mit seiner Mutter betrog er seinen Bruder Esau um sein Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht damals beinhaltete den doppelten Anteil vom Erbe für den Erstgeborenen. Nach dem Betrug ist Jakob abgehauen zu seinem Onkel, weil sein Bruder wollte ihn töten. Er hat für seinen Onkel gearbeitet und nun dürft ihr raten, was dort passiert. Eben. Er ist betrogen worden. Er wollte andere betrügen und ist er selbst betrogen worden. Nach 20 Jahren will er wieder zurück nach Hause mit seiner Familie und seinem ganzen Vieh. Nun, auf der Heimreise kommt ihm sein Bruder entgegen, wird ihm gesagt, mit 400 Mann. Und jetzt gerät Jakob in Panik und ihm fällt alles wieder ein, was er seinem Bruder angetan hatte. An seinem persönlichen Tiefpunkt, der Begegnung mit seinem Bruder Esau, genau an diesem Punkt hat er die Begegnung mit Gott. Gott kommt nicht zu spät, er kommt immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir meinen nur manchmal, er kommt zu spät. Er kämpft mit ihm eine ganze Nacht hindurch und es ist ihm nicht bewusst, mit wem er da kämpft. Aber eins ist ihm ganz klar, dass er einen Segen von Gott braucht, weil er so nicht mehr weitermachen will. Die zwei Sina. Und er, Gott, sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist herangezogen. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Dann sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Und da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt. Von der Nacht an, das ist auch wieder so ein Schlüsselerlebnis, was auch von uns jeder erleben kann. Und ich glaube, der Gott führt uns auch an diesen Punkt ganz bewusst. Von dieser Nacht an wusste er, dass sein Leben und auch sein Erfolg nicht von seinem eigenen Vorgehen und seinen Fähigkeiten abhingen, sondern von Gottes Hilfe, Führung und seinem Segen. Er hat mal das Ego runtergeschraubt und Gott an die erste Stelle getan. Wie wirkte sich nun die Namensänderung aus. Er hieß jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und die Begegnung mit seinem Bruder verlief vollkommen friedlich. Das, wovor er sich gefürchtet hat, ist nicht eingetroffen. Aber das ist jetzt nur der kleine Teil, den wir sehen. Wir müssen das weit größere sehen. Aus Israel, er hatte 12 Söhne, aus Israel sind die 12 Stämme Israels geworden. Gott wohnt in ihrer Mitte. Gott hat ihnen später ein Land gegeben. Und das hat alles nur damit zu tun, mit der Namensänderung. Wäre Jakob geblieben, wäre die Begegnung mit seinem Bruder ganz anders abgelaufen. Er hat eine neue Identität bekommen. Danke. Ein zweites Beispiel aus der Bibel, weil ich muss sagen, die Bibel ist für mich lebendig und ich lese gerne da drin und ich will Werbung machen dafür, weil das berührt mein Herz, weil die Bibel, da erkenne ich so viel daraus, wo das tiefgründig und manchmal öffnet ja Gott dann Bibelstellen ganz bewusst für dich, über die kannst du dann auch predigen. Das zweite Beispiel aus der Bibel ist Abraham und Sarai, Bild 4. Genau. Abraham hieß vorher erhabener Vater und Sarai Prinzessin. Nun, sie waren, in Genesis 17 steht, dass Sarai 90 war und er 99 Jahre. Und sie sollten ein Nachkommen haben. Aber sie haben Gott auf die Sprünge geholfen, indem Sarah sei ihre Magd Hagar dem Abraham gegeben hat, damit sie einen natürlichen Nachkommen zeugte. Weil damals müssen wir wissen, eine Frau, die keine Kinder hatte, das war eine Schande in dieser Zeit. Das war wirklich schlimm. Und jetzt haben sie nachgeholfen, aber das war nicht Gottes Wille. Gott hat gesagt, er macht es und nicht wir. Das ist auch so ein Prinzip für uns. Gott kommt nicht zu spät. So, sie ist jetzt 90 Jahre und der Abraham 100 und dann bekommt er einen neuen Namen. Er heißt jetzt Vater einer großen Menge Abraham und sie Sarah, Erzmutter, Stammmutter. Und jetzt haben sie den neuen Namen bekommen. Gott hat ihnen versprochen, dass sie Nachwuchs bekommen und jetzt fangen sie an, sich mit diesem Namen auch zu nennen. Sie turteln, sie fangen auf einmal an, frisch verliebt zu sein. Und sie spricht zu ihm, oh Abraham, Vater einer großen Menge. Und was sieht man? Nichts. Kein Nachwuchs da. Und er sagt zu ihr, Erzmutter. Und sie verlangen das von ihren Sklaven, von jedem in der Umgebung verlangen das. Und wie ist die Reaktion von denjenigen, die sie so ansprechen? Jetzt drehen sie total ab. Jetzt sind sie übergeschnappt. Sie sind doch schon 190. Was soll denn da noch kommen? Vom rein Menschlichen aus war das richtig, ja. Aber ein Jahr später ist es dann soweit. Sie haben ja ihren Sohn. Und das ist auch so ein, hinter diesem Prozess steht eine viel größere Wahrheit. Die müssen wir auch erkennen. Und nämlich Bild 5, Sina. Der Moment, in dem du aufhörst, dir Gedanken darüber zu machen, was andere von dir halten und du anfängst so zu leben, wie du möchtest, ist der Moment, in dem du endlich frei wirst. Das ist eine Wahrheit. Und da muss man erstmal hinkommen. Früher war es mir unheimlich wichtig, was meine Arbeitskollegen von mir gedacht haben und die Feuerwehr. Aber soll ich euch was sagen? Die reden sowieso über dich. Ob du jetzt dabei bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist so ein Moment, da habe ich auch angefangen, hier frei zu werden. Mir ist es vollkommen egal, was die denken. Ich weiß, wer ich bin und ich spreche das aus. Und im Nachhinein, manchmal, ich erlebe es ja dann, wenn du mit denen alleine redest oder wenn es ihnen nicht gut geht und du betest einfach mal mit ihnen. Die sind dankbar. Vor der großen Meute wollen sie alle den Dicken machen. Aber wenn du mal alleine bist mit ihnen, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann sind sie dankbar zu dir und sie kommen vielleicht auch zu dir. Und heute, in der Firma früher, wollten sie mich immer rufen, da kommt der Pastor. Und heute vermisse ich es, dass sie das sagen, weil das war ja schon wie ein prophetisches Wort für mich, obwohl ich ja gar nicht Pastor werden will. Aber ich suche jetzt genau das Gegenteil. Ich habe ganz klar meinen Standpunkt. Ich weiß, wer ich bin und das will ich auch leben. Und die lesen in mir. Ich bin die Bibel für diese Menschen da draußen. Und jetzt habe ich wieder ein kleines Beispiel. Sowas kann man gar nicht herausproduzieren, sondern es passiert einfach. Wir waren auf dem Dach mit 5, 6 Mann am Arbeiten, war ziemlich flach, da fällt mir eine Schraube runter. Und ich sage, das spielt sich alles ganz schnell im Gedanken ab. Herr, das geht nicht, ich brauche die Schraube. Dann sage ich, Schraube, du bleibst liegen im Namen Jesu, während die runterrollt. Die Schraube, pop, fällt um, bleibt liegen. So, die anderen gucken mich an mit so Augen. Und dann sagt mein Arbeitskollege natürlich, ja, das kommt vom Beten. Fertig. Ja, und das geht so schnell, das kann man gar nicht vorbereiten. Und dafür bin ich Gott so dankbar. Also, die beobachten dich. Die beobachten dich ganz genau. Und später jetzt mit Abraham, er hat ja mit 75 Jahren die Verheißung bekommen, dass er Nachwuchs bekommen wird. Und dann hat er noch 25 Jahre gewartet. Das ist eine lange Zeit. Und vom rein menschlichen her war alles schon tot, erstorben. Ja? Da geht es. Und so wirkt Gott. Das sind die Wunder, von denen wir erzählen können, die auch wir live erleben können. Machst du die Nummer 6 an, Sina? Das ist eine Lieblingsbibelstelle von mir. Und er, Gott, führte Abraham nach draußen und sprach, blicke auf zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so werden deine Nachkommen sein. Könnt ihr euch das Bild ausmalen, wie er vor seinem Zelt gesessen hat? Nachts hat die Sterne angeguckt und jeder Stern war auf einmal ein Gesicht. Das ist doch hier, das wurde sichtbar, greifbar für ihn. Und trotzdem hat er noch 25 Jahre gewartet. Das dürfen wir nie vergessen. All das passiert durch einen neuen Namen und das gleiche Prinzip wie bei Abraham, wie bei Jakob und wie viele andere, das gilt auch für uns. So, das war jetzt hier die Geschichten aus dem Alten Testament. Kommen wir mal zum Neuen Testament. Eine krasse Namensänderung. Na, an wen denke ich? Genau, aus Saulus wurde Paulus. Saulus wurde als Pharisäer erzogen und das waren wirklich Erbsenzähler. Das muss man wirklich sagen. Die haben sogar von der Minze den Zehnten gegeben, von jedem Kleinen. Das war die strengste Glaubensrichtung der Juden. Die haben aus 10 Geboten über 600 Gesetze gemacht. Und trotzdem, jetzt kommt das Verwunderliche wieder, und trotzdem haben sie Jesus nicht erkannt. Er hat es gewirkt. Sie haben die Wunder gesehen. Trotzdem wollten sie ihn nicht annehmen. Weil sie haben ihre eigenen Gedanken gemacht, wie er als König wiederkommt. Aber nachdem Saulus eine Begegnung mit Gott hatte, wird er ein Mann Gottes mit dem Namen Paulus, der überall das Evangelium verkündigt, der den Menschen, ob es den Menschen gefällt oder nicht. Aber er hat auch seine Jahre gehabt der Vorbereitung. 17 Jahre, glaube ich, war er in der Wüste irgendwo, bevor er dann auf die Menschheit losgelassen wurde. So wie wir. Wir brauchen auch unsere Zeit, uns zu festigen, selbst zu finden. Bei mir früher ist es auch immer runter, hochgegangen. Ja, bis ich dann mal eine Entscheidung getroffen habe. Ich sage, so geht's nicht weiter her. Jetzt folge ich dir ganz. Und dann wirst du auch so Dinge erleben, wie auf dem Dach. Ich finde das immer wunderbar, wie Gott das macht. Bild Nummer 7, bitte. Genauso wie böse Bezeichnungen Menschen in Knechtschaft halten und sie in den Untergang führen können, können großartige Bezeichnungen bzw. Namen in unserem Leben Kräfte freisetzen und uns in unsere von Gott gegebene Bestimmung hineinführen. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Genau das ist, was Gott will. Wir müssen uns frei machen von den Beinamen, die uns die Welt angehängt hat. Und von diesen Namen gibt es mehr als genug. Machst du Bild Nummer 8? Versager, Lügner, Verlierer, Schwache, Arme, Obdachlose, Vertriebene, Nichtsnutz, Verurteilte, Bettler, Säufer, Entehrte, Betrüger, Hässliche. Ich habe jetzt die Frauen mal außen vor gelassen, nur die Männer habe ich mal genommen, ja? Aber das sind alles Namen, die wir je nachdem... Und ich meine, da gibt es viel schlimmere Namen noch. viel, viel schlimmere. Die habe ich jetzt hier nicht genommen. Aber uns muss bewusst sein, was für ein Name hängt an dir. Und was will Gott daraus machen? Bild Nummer 9. Er will einen siegreichen, redlichen, Sieger, starker, reicher, Vater vieler, erfolgreicher, Helfer für alle, gerechter, gesegneter, Überwinder, ehrenhafter, Gestalter, Schönling aus dir machen. Das ist Gottes Wille. Nur das müssen wir erkennen. Damit wir nicht das Gleiche erleben wie Abraham, Jakob, müssen wir herausfinden, was für Beinamen wir haben. Deshalb mach dir schon mal Gedanken darüber, was dir alles so einfällt. Und es wird nachher eine Gebetszeit geben, wo wir den Heiligen Geist fragen können, was er noch alles offenbaren will. Und dann ist der nächste logische Schritt natürlich, den wir tun müssen. Das ist wieder auch so eine Lieblingsbibelstelle von mir und die gehört eigentlich zu den Basics, Bild Nummer 10. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Denn er und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist der nächste logische Schritt. Wenn wir so einen Namen angenommen haben oder wenn wir andere mit so einem Namen tituliert haben, müssen wir Buße tun darüber. Erstens mal, weil Gott uns ganz anders sieht, wie wir uns selbst. Und auch, wo wir andere festgebunden haben, festgehalten haben. Wir müssen Buße tun darüber. Und das werden wir nachher tun, weil das ist wichtig. So, wenn wir jetzt davon reden, als von einem alten Namen abgeben, was können wir dann noch tun? Einen neuen Namen geben lassen. Das ist doch spannend. Hast du daran schon mal gedacht? Gott will dich näher zu dir, zu ihm ziehen. Also hat er auch einen neuen Namen für dich. Du musst den alten Namen hinter dir lassen. Du Versager und du wirst jetzt ein Erfolgreicher. Das macht aber alles der Heilige Geist. Und ich finde das absolut ein absolutes Abenteuer, mit Gott zu gehen. Weil er wird dir einen neuen Namen geben. Er stellt sich dazu. Und dagegen ist Indiana Jones Kindergarten. Mit ihm zu gehen, das ist das spannendste Abenteuer hier auf der ganzen Welt, das es gibt. Das kann ich jedem nur empfehlen. Der zweite Punkt ist, berufen als Prinz und als Prinzessin. Von wem rede ich hier? Von uns. Yes, genau das ist es. Wenn dein Gott im Himmel der König ist, dann bist du ein Prinz und eine Prinzessin. Das ist eine Tatsache. Ob du dich fühlst danach, spielt überhaupt keine Rolle. Weil Gott hat gesagt, das ist es. Machst du Nummer 11 an, Sina? Wenn wir einmal realisieren, wer wir sind, verändert sich unser Verhalten. Denn wir handeln stets aus dem Selbstverständnis unserer Identität heraus. Deswegen fragst du dich manchmal nicht, warum ich jetzt gerade so handle, wie ich handle. Das ist von deiner eigenen Sichtweise. Ein Prinz und eine Prinzessin braucht keine Lebensmittelhorten. Die gehört sowieso alles. Sie brauchen nur in den Kühlschrank gehen und es herausnehmen. Ein Prinz und Prinzessin gehört alles. Die brauchen nichts stehlen. Nur, wir müssen das realisieren. Und als Kind des Allerhöchsten kannst du nicht den ganzen Tag mit so einem langen Gesicht rumlaufen. Das geht nicht, weil das passt nicht zusammen. Ich wiederhole, du musst sicherstellen, dass du deine Bettlermentalität hinter dir lässt und dir ganz bewusst wirst, wer du wirklich bist. Auch ich musste das lernen. Früher habe ich immer gedacht, ich bin abhängig von den anderen. Ich will immer viel arbeiten und die anderen bekommen das Lob dafür. Ich will immer in der letzten Reihe sitzen. Schönen Gruß an die letzte Reihe. Ihr kommt auch nach vorne, da verspreche ich euch. Ich habe auch da hinten gesessen und für mich war es Schlimmste, vor Menschen zu sprechen. Ich wollte das nicht. Bloß, dann kam unser Pastor, und das will ich auch mal sagen, der Pastor ist jemand, der Menschen fordert und auch dann weiter voranbringt. Ich habe schon viele jetzt gehört, die dankbar sind unserem Pastor, weil die wären nie dort, wo sie heute sind. Und auch ich bin so einer. Ich würde heute noch in der letzten Reihe sitzen. Und mit der Bettlermentalität, das sind auch ein gutes Beispiel, die Israeliten. Kommen wir wieder zum Wort. Leider muss ich sagen, weil mir tut das leid, was die damals alles erlebt haben. Sie haben die Wunder live erlebt, live. Und das waren Wunder, von denen wir heute noch erzählen. Wunder, die waren so groß, wenn du das selbst durchlebt hast, ist ja noch viel größer, ja. Und jetzt machst du Nummer 12 an. Exodus 14, Vers 9. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht, und holten sie ein, als sie am Meer lagerten bei Pihariot vor Baal Zephon. Jetzt heißt es ja, die Bibel ist lebendig. Siehst du ein bisschen was Lebendiges an dieser Bibelstelle? Nö, eigentlich nicht so. Aber ich werde euch diese Bibelstelle lebendig machen. Und wenn ihr diese Bibelstelle dann wieder lest, dann werdet ihr Bilder davon im Kopf haben. Eigentlich, die Israeliten waren ausgezogen und der Weg nach Israel, die haben einen ganz anderen Weg genommen. Dem Pharao, obwohl sie alle die Erstgeburt verloren haben, dem ist auf einmal bewusst geworden, die haben die ganzen Sklaven entlassen. Und die Israeliten waren jetzt an einem Ort, die lagerten am Meer, und ich habe mich immer gefragt dann, ja, wenn jetzt die Ägypter kommen, warum hauen die Israeliten nicht einfach ab? Warum verschwinden sie nicht? Es gibt doch immer eine Möglichkeit, dass man abhauen kann. Und das hat mich viele Jahre, diese Bibelstelle, beschäftigt. Und dann habe ich die Antwort bekommen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und dann werdet ihr auch sagen, boah, das ist ja der Hammer. Machst du Bild Nummer 13. So. Das ist das Rote Meer hier. Israel ist ganz hier oben irgendwo. Oh, das war ich jetzt, Entschuldigung. Sina, kannst du es wieder machen? Ich habe aus Versehen das, ja. So, diesen Weg sind, ist hier ist Ägypten hier oben, Israel ist ganz hier oben, und sie sind jetzt umhergeirrt. Und sie sind diesen Weg hier gegangen. Und hier haben sie gelagert. Genau hier, dass ich die Bibel stelle. So, deswegen hat der Pharao auch gesagt, die haben sich total in der Wüste verlaufen. Die Israeliten, die wissen nicht mehr, wohin sie wollen, weil Israel liegt ja in einer ganz anderen Richtung. Und jetzt holen wir sie uns wieder zurück. So, und jetzt, ach, Sina, Entschuldigung. So, und jetzt sind die Israeliten hier. Und hier kommt jetzt der Pharao an. Dieser kleine Weg. Die Israeliten waren 6 Millionen Mann. Und jetzt machst du das zweite Bild. Das ist diese Halbinsel von oben. Diese Berge hier, die sind 2,5 Kilometer hoch, 2500. Hier ist überall das Meer, das Rote Meer. Das müssen wir wissen. Und von hier kommt der Pharao an. Und das ist doch klar, dass die Israeliten Panik bekommen haben. Sie konnten nirgends wohin. Der Weg war verschlossen, dass sie geschrien haben. Und dann hat Gott gesagt, hör auf zu schreien, Mose, tu deinen Stab ausbreiten, ihr geht hier durch das Meer rüber. Durch das trockenen Fußes, hat er gesagt. Also hat er hier den Engel hingestellt, tags war eine Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, und dann hat er das Meer geteilt, und dann blies der Wind die ganze Nacht, und sie sind dann trockenen Fußes. Machst du das ein Bild zurück nochmal? Sie sind dann wirklich durchgegangen bis auf die andere Seite, bis hierhin. Und das Interessante hierbei ist, weil Gott ist gut, hier ist das Meer überall, geht steil nach unten. Hier und auch hier. Und hier ist eine, geht es rüber 2 bis 3 Kilometer breit, ein Gefälle, ganz flach. Das wird sogar langen für die amerikanische Behindertenbestimmung, dass Rollstuhlfahrer eine Rampe. So viel Grad hat das, genauso wie hier. Hat nicht zu viel, ist nicht zu steil. Und da sind die Israeliten rübergegangen. Und das war alles nur mit der einen Bibelstelle. Und das fasziniert mich hier sowas, dass Gott alles schon im Voraus vorbereitet hat, dass er schon genau wusste, wie er denen helfen wird, und ich bin begeistert von Gott. So, und dann, jetzt gehen sie rüber, der Pharao will auch da durch mit seinem Heer, und das Wasser kommt zurück und sie sterben alle. Das war für die Ägypter war das ein ganz schlimmer Schlag. Erstgeburt war weg, das ganze Heer war weg, die Nation war eigentlich zerstört. Und was lesen wir dann später? Leider von dem Volk Israel, sie murren. Sie murren, sie murren, sie murren. Sie haben das doch live erlebt. Und trotzdem, und warum murren sie? Weiß das jemand? Oder kann sich denken? Weil sie in ihrem Herzen immer noch Sklaven waren. Und deswegen ist auch der Moses nicht bei dem Volk erzogen worden, sondern beim Pharao am Hof. Weil er sollte keine Sklavenmentalität haben. Aber wir brauchen jetzt, kannst ausmachen, danke Sina. Aber wir brauchen jetzt gar nicht nur auf die Israeliten gucken, wie ist es dann bei uns? Wann murren wir dann? Also ich murre manchmal auch, davon abgesehen. Unser Pastor wird auch manchmal murren. Ja, wir brauchen nicht alle verstehen, wie Gott handelt, aber jeder von uns hat einen freien Willen bekommen. Und an diesem freien Willen kommt Gott nicht vorbei. Gott möchte Freunde, keine Sklaven. Das ist sein wirkliches Ziel. Freundschaft bedeutet nicht, der eine ist Freund und der andere schafft. Was war das Geheimnis von Mose in der Beziehung zu Gott? Die Antwort gebe ich euch gleich. Gott sprach zu Mose, zieh in das verheißene Land später, nachdem sie dann durch die Wüste gezogen sind. Ich gebe es euch, ich werde aber nicht mitkommen, denn es ist ein hartnäckiges Volk, dass ich es nicht vernichte auf dem Weg. Jetzt hätte es Mose sagen können, bingo, wir haben alles erreicht, wir gehen ins verheißene Land. Gott bleibt aber da draußen. Was sagte daraufhin Mose zu Gott? Du bist für mich wichtiger als irgendeine Vision, die ich für mein Leben habe. Und ich werde nicht in dieses Land hineingehen ohne dich. Das zeigt Größe, das zeigt wirklich Freundschaft, das zeigt alles, was, das sieht man bei Mose, was an erster Stelle steht. Das ist Gott. Nicht das Volk, nicht die Umstände, nicht sein eigenes Leben. Gott wusste genau, dass er kein Sklave Gottes ist. Er ist ein Sohn des Allerhöchsten. Weißt du genau, wer du bist? Oder wie reagieren wir manchmal? Ich denke, da haben wir Potenzial, dran zu arbeiten. Jeder von uns. Und wenn du einmal gefallen bist, kann ja jedem passieren, ist doch nicht so schlimm, dann stehst du auf, rückst dein Krönchen wieder zurecht und weitergehst, tust Buße. Ja, und das ist doch, was Gott will. Nicht, dass wir dann anfangen zu plären wie die Kinder oder die anderen sollen arbeiten, die anderen sollen beten. Nein, wir müssen gehen. Der dritte Punkt, jetzt komme ich nochmal mit, weil es geht ja hier bei dem Buch um Ehre. Das ist mir für mich auch so ein wichtiger Punkt. Ehre ist wirklich eine Frage des Charakters. Und es gibt in unserem Leben keinen Bereich, wo dies nicht gültig ist. Egal, wo du hinkommst, egal, wo du lebst, Ehre ist immer ein wichtiges Thema. Dadurch entscheidest du aber auch, ob du Erfolg hast oder nicht. In 2. Mose 20 lesen wir, Ehre deinen Vater und Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Das war das erste Gebot mit einer Verheißung dran, damit du lange lebst. Das ist jetzt für unsere Kinder. Wie geht es dann weiter in unserem Leben? Die Kinder gehen in die Schule. Ehrst du deine Lehrer? Coole Frage, gell? Ja, ich weiß, das ist schwer. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum dein Lehrer so reagiert, wie er reagiert? Auch er ist verletzt worden, bestimmt. Dann Ausbildung. Wie behältst du dich als Auszubildender? Weißt du schon nach 3 Tagen alles besser wie die anderen? Willst du schon den Betrieb übernehmen? Und ich weiß es, zuerst kommt die Ausbildung, dann kommt der Geselle und dann kommt der Meister und nicht andersrum. Es kann niemand direkt vom Lehrling zum Meister, das geht nicht. Als Arbeitnehmer in deiner Firma, ehrst du deinen Chef, deine Arbeitskollegen? Auch wenn du sagst, die die kennen ja auch nicht mal Gott. Gerade deswegen bist du dort das Licht. Du bist die Bibel, in der sie lesen. Gerade das ist doch das Potenzial, was wir haben zum Arbeiten. Und die studieren dich, brauchst mal keine Angst haben, die studieren dich ganz genau. Betest du für deinen Chef und die Firma? Nein, dann wird es Zeit, dass du anfängst. Dann in der Ehe, ich spreche jetzt mal zu den Männern, sei dir bewusst, du hast eine Tochter des Allerhöchsten bekommen. Ehrst du sie? Wie behandelst du sie? Frag dich das mal. Wie siehst du Frauen überhaupt? Es sind Töchter, nichts anderes. Und andersrum gilt es natürlich auch. Wie geht es weiter mit staatlichen Autoritäten? Boah, auch so ein heißes Eisen. Sie sind von Gott eingesetzt und wenn wir sie nicht ehren, wird es uns schlecht ergehen. Ihr seht, das ist gültig für jeden Bereich unseres Lebens. Ehrst du deinen Pastor? Solange wie alles nach deinen Vorstellungen läuft und dann eines Tages gefällt dir etwas nicht und du entfernst dich von ihm, du nimmst keine Korrektur an und dann musst du leider sagen, verloren, du hast verloren. Tut mir leid. Ehre umfasst so viel mehr. Aber ich musste das auch lernen. Weil früher war bei mir wichtig, an erster Stelle kam die Feuerwehr. Dann kam die Feuerwehr, dann kam die Feuerwehr, dann kam die Arbeit und dann irgendwann kam die Erika. Ja, und heute habe ich das ein bisschen geändert. Zuerst kommt Gott und danach kommt sofort die Erika. Das ist der Fokus. Und für mich früher, ich spreche ja aus Erfahrung, weil ich ja selbst erlebt habe, war das ganz normal. Das war für mich normal. Und ich musste auch erst lernen, Nein zu sagen. Deswegen haben sie mich auch immer gefragt, weil der sowieso nicht Nein sagt. Also war ich immer im Dienst. Und da gab es viel Ärger daheim. Das tut mir heute noch leid. Aber Gott hat jetzt Prioritäten bei mir verändert. Und auch das Schöne ist, alles, was mein Pastor zu mir gesagt hat früher, wo ich gesagt habe, das mache ich im Leben nicht. Das liebe ich heute. Das liebe ich heute, ja. Aber das ist auch ein Prozess. Ich habe gesagt, hier, nee, alles, ich mache alles, nur das nicht. Von da hinten nach vorne hier hinkommen, erstmal, wo ich Opfer gehalten habe, bin gestorben hier vorne. Ich habe gedacht, mir springt das Herz raus. Aber das sind doch Schritte, die dein Bewusstsein, deinen Bereich hier erweitern. Du siehst alles viel größer. Und letztes Mal war ich in Heilbronn, durfte ich Zeugnis geben in der Gemeinde, waren 400-500 Mann da drin. Ich war auf der Bühne, es hat mir Spaß gemacht, dort zu stehen. Weil durch das letzte Begegnungswochenende, was wir in Heilbronn gehalten haben, ich war der Leiter, durfte das leiten. Und wo der Pastor zu mir gesagt hat, Bernd, du wirst das leiten da unten in Heilbronn. Die ersten zwei Nächte habe ich nicht geschlafen. Da ist mir alles durch den Kopf gegangen, was schief gehen kann. Alles. Alles. Ich habe nicht. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, habe gesagt, so Herr, so geht das nicht weiter. Ich mache das, weil du es gesagt hast. Und ich weiß, das kostet mich was, aber ich kann es sowieso nicht, weil ich schwach bin. Aber mit dir kann ich alles. Und nach diesem Begegnungswochenende auf einmal habe ich festgestellt, das lief so cool ab, muss ich wirklich sagen, wie der Heilige Geist das geführt hat und geleitet hat. Das war nicht ich, das war Gott pur. Und nach diesem Bebo ist mir bewusst geworden, ich habe hier oben, die Schranke ist weg, die Angst ist weg. Und deswegen kann ich jetzt auch Menschen zugehen und ganz locker von Gott erzählen. Weil mir ist es egal, was die von mir denken. Was Gott will, das ist doch viel wichtiger. Ehrst du Gott? Das ist das Wichtigste überhaupt. Nicht nur am Sonntagmorgen 2 Stunden, sondern betest du jeden Morgen? Holst du dir deinen Rat, wenn du Probleme hast? Kommst du zu ihm, wenn es dir schlecht geht, aber auch wenn es dir gut geht? Bist du dankbar für alles? Für jede Situation? Ich habe früher immer Situationen, wo ich dann hineingekommen bin, ich wollte das nicht. Das sind Herausforderungen. Und ich wollte immer ein stetiger, immer in einem kleinen Umfeld glauben. Ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Und bei Gott ist das ein bisschen anders. Und heute liebe ich diese Herausforderung, weil ich weiß, ich wachse dadurch. Und wenn wieder mal irgendwo ein Bebo zu machen ist, werde ich mich melden, weil ich weiß, es bringt mich weiter. Und es macht Spaß, Menschen zu dienen. Betest du Gott an 365 Tage im Jahr? Er muss dir wichtiger werden wie die Luft zum Atmen. Verbringst du Zeit mit deinem himmlischen Papa? Mit Jesus, deinem König, darf der Heilige Geist in dein Leben sprechen. Wenn du dieses Prinzip der Ehre lebst, wird das Auswirkungen haben auf dich, dein Umfeld, auf dein ganzes Zuhause, auf alles. Menschen werden ganz bewusst deine Nähe suchen, weil sie merken, dass du sie achtest und nicht verurteilst. Du wirst Erfolg haben, egal wo du arbeitest. Deine Vorgesetzten beobachten dich ja, wie du mit Situationen umgehst, die schwierig sind. Und wenn du sie dann gemeistert hast, werden sie dir noch mehr anvertrauen. Das Prinzip gilt aber auch für deinen geistigen Bereich. Auch das ist so ein Punkt. Willst du ein Leben lang Baby bleiben? Wenn du schreist, muss ja jemand die Flasche bringen mit der Milch. Dann müssen die Windeln gewechselt werden. Das alles soll dein Leiter machen. So funktioniert das aber nicht. Du musst Verantwortung übernehmen für dich selbst und auch für andere. Für die Familie, die mir jetzt anvertraut ist, dort, wo ich arbeite. Für alles muss ich Verantwortung übernehmen. Das musste ich auch erst lernen. Mit 40 Jahren habe ich angefangen zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Weil vorher, wenn es bei uns Streit gab, bin ich in die Kneipe, habe mich zugesoffen. Das war für mich normal. Da war ich der große Macke. Ja? Heute sage ich mir, oh, wie verblendet ist man doch. Aber ich habe nichts anderes gekannt, weil bei uns war Alkohol immer ein sehr hoher Pegel. Aber ich bin ein History-Maker. Ich habe gebrochen mit dem Alkohol. Meine Söhne trinken nichts mehr. Der Fluch, der auf unserer Familie lastete, von meinem Vater aus der Seite, der ist gebrochen. Und das ist doch gut hier. Wir können das. Wir sind History-Maker. Wir müssen ja für unsere nächsten Generationen schon mitdenken. Und die werden es besser haben. Bill Heibels hat gesagt, du bist die schwierigste Person, die du jemals leiten wirst. Stell dich vor den Spiegel, guck dich an und dann sag, jawohl, Herr. Ja, weil das ist die Wahrheit. Zusammenfassung. Uns sollte bewusst werden, dass Namen oder Beinamen, die wir angenommen haben, etwas bewirken in unserem Leben, eine Identität geben. Das kann positiv sein oder negativ. Wenn wir negative Namen in unserem Leben erkannt haben, legen wir sie ab. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen des himmlischen Papas. Wir lassen die Bettlermentalität hinter uns und leben in der Identität des Vaters. Ehre ist eine Frage des Charakters. Es betrifft unser ganzes Leben, jeden Bereich unseres Lebens. Also wollen wir eine Kultur des Ehrens entwickeln. Dazu müssen wir Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und die wichtigste Entscheidung, das war für mich im Jahr 2000, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Und auch diesen Aufruf will ich heute machen, weil von diesem Tag an hat sich alles verändert. Ich habe nicht gesagt, dass es leichter wird oder dass es schnell geht. Nein, es geht darum, dass ich gesagt habe, du regierst jetzt ab hier und ich stelle mich zurück. Und ich muss sagen, das ist eine Entscheidung. Und das Schöne ist, ich habe diese Entscheidung getroffen und zu niemandem etwas gesagt. Aber meine Arbeitskollegen, die haben in Frankfurt, habe ich da noch gearbeitet, die haben gesagt auf einmal, Bernd, mit dir stimmt was nicht. Und dann habe ich so langsam angefangen, über Gott zu sprechen. Ganz langsam, weil man muss sich da langsam ranführen. Und heute bin ich an dem Punkt, wo es mir egal ist, was die anderen denken. Aber Gott ist doch gut. Und ich würde gerne mit euch jetzt ein Übergabegebet sprechen und auch die Zuhörer am Livestream können das auch gerne mitnehmen. Steht doch bitte auf. Betet mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Und nach 3 Tagen auferweckt worden bist. Ich bin ein Sünder. Es tut mir leid. wie ich mein Leben bisher geführt habe. Aber heute treffe ich eine Entscheidung. Ganz bewusst zu dir. Jesus, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und ist jemand hier, der das heute wirklich gesprochen hat, der gesagt hat, ja, nicht dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hat, sondern der ganz bewusst gesagt hat, ich will mit Jesus gehen. Ich will ihn annehmen, weil ich schwach bin, weil ich es sowieso nicht bringe. Ist jemand hier, der soll sich doch melden. Und ich weiß noch, damals in Hadamar im Jahr 2000, wo ich das Gebet gesprochen habe, da sind alle noch sitzen geblieben und ich musste aufstehen und nach vorne kommen. Unser Pastor, weiß ich noch ganz genau, der hatte das Gebet gesprochen. Dann kam der erste Aufruf und mir wurde heiß. Und ich wusste, ich soll nach vorne gehen. Dann kam der zweite Aufruf. Ich hatte so viel Angst noch. Dann habe ich mir schon wieder gedacht, jetzt passt mal auf, was sollen dann die anderen denken? Es ist vollkommen egal, was die anderen denken. Und dann kam der dritte Aufruf. Aber da wusste ich auf einmal, wenn ich heute nicht gehe, dann gehe ich nie mehr im ganzen Leben. Und dann war es mir egal, bin ich aufgestanden. Und das war mein Anfang mit Jesus. Das hat etwas mich gekostet, aber was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deswegen auch am Livestream treffen Sie diese Entscheidung, weil das ist das Wichtigste. Wir werden jetzt hier eine Gebetszeit noch haben. Und eigentlich, muss ich sagen, betrifft es ja uns alle. Wo wir Buße tun müssen, wo wir falsch angenommen, wo wir falsch reagiert haben. Machst du den Gebetsaufruf Nummer 15 an? Und dafür wollen wir heute beten. Wer erkannt hat, dass er solche Beinamen angenommen hat oder ausgesprochen hat, kann hier Buße tun. Frag doch Gott, ob er einen neuen Namen für dich hat. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du andere Menschen nicht geehrt hast? Da, jetzt bräuchte ich natürlich noch jemanden, der betet, gell? Lilian darf beten, die Erika, der Ralf, Oster, das ist doch schön. Mit der Lilian. Und dann gucken wir mal, wenn wir noch jemanden brauchen, dann holen wir noch jemanden. Nutzt diese Zeit jetzt. Wir haben viel Zeit jetzt noch. Nutzt diese Zeit, weil Gott, er will kein Spiel machen. Er meint es ernst mit uns und er will uns voranbringen. Er will, dass wir in die Autorität kommen. Er will, dass wir wirklich unsere Krone aufhaben, dass wir Kinder des Höchsten sind. Er will, dass wir auch so reagieren. Nutzt diese Zeit jetzt hier.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.